ganz junge Stimmen in unserer Gemeinde sind und ich kann das verheißen, es werden mehr. Das ist auch wunderbar. Ich wünsche, dass Gott uns das schon so geschenkt hat, dass unser Blick heute Morgen frei ist auf ihn, dass wir schon gestärkt, ermutigt sind in unserem Glauben, weil Gott wirkt das, indem er Bausteine der Erkenntnis, der Offenbarung in unserem Leben schenkt, indem wir Erfahrungen machen seiner Vertrauenswürdigkeit, indem er einfach so uns nahe kommt, dass wir merken, was das für eine Wirklichkeit ist, was Gott für eine Realität ist. In unserem Bekanntenkreis, da gibt es, ich muss mich gerade dran gewöhnen, heute habe ich mal eins mit Linksmikrofon, ja. In unserem Bekanntenkreis, da gibt es einige Familien, die auch Pflegekinder haben. Und eine Familie hat 3 Pflegekinder aufgenommen, aus der eigenen Familie heraus. Eine alkoholkranke Schwester der Frau, die die Kinder aufgenommen hat, konnte die Kinder nicht weiter betreuen, ist später auch verstorben. Und unser Kind hat mit denen immer viel Kontakt und wir auch. Die sind zusammen im Kindergarten gewesen, sind zusammen eingeschult worden. Und man kriegt natürlich ein bisschen von dem Leben in den anderen Familien auch mit. Hier Heidstock ist im Grunde ein Dorf, man ist sich verhältnismäßig nah und unter solchen Bedingungen ja noch zusätzlich. Und es war so, dass die Kinder nicht so ganz einfach waren, die anderen, unsere ja. Und dass sogar massiv manchmal es Probleme gab. Das war so im Grundschulalter. Und einer von diesen Kindern dieser anderen Familie hat mehrmals versucht, das Haus in Brand zu stecken. Und sicherlich in dieser Spannung, in dieser Auseinandersetzung, die durch solche Nöte hervorgerufen wird, wurde dann auch mal zum Ausdruck gebracht, dass wenn sich das nicht ändert, man mindestens den einen, der so massiv in Erscheinung getreten wird, ins Heim stecken wird. Und wir haben dann an einer Stelle gemerkt, dass das einem unserer Jungs doch sehr beschäftigt hat, unseren Steven. Der sagte eines Tages angesichts dieser Hintergründe ganz betroffen zu uns, wenn ich mal was Schlimmes mache, gebt ihr mich dann auch ins Heim? Und man merkt ja, ob das nur so ein Reden ist oder ob das wirklich so eine Betroffenheit dahinter steht, ob ihn das wirklich beschäftigt. Und es hat ihn sehr beschäftigt. Und ich weiß noch, ich habe ihn in den Arm genommen, ganz fest an mich gedrückt und gesagt, Stevie, wir haben dich sehr lieb und wir wollen immer zu dir stehen. In dieser Situation habe ich etwas gemerkt, was ich ganz selten so intensiv gemerkt habe. Da sitzt ein kleiner Bub, richtig erschüttert, richtig in Angst, richtig in ganz aufgewühlter Emotionalität da, bedrückt und unsicher. Und dieser eine Satz, diese wenigen Worte haben etwas ganz massiv verändert in diesem Augenblick. Das waren machtvolle, wirkungsvolle Worte. Auf einmal gab es ein ganz tiefes inneres und eben auch äußeres Aufatmen, ein ganz starkes Sich-Entspannen und der Gesichtsausdruck änderte sich auch ganz deutlich. Da war auf einmal Freude und aufgrund dieser wenigen Worte auch eine wirksame Gewissheit in diesem Augenblick für diesen kleinen Sohn. Er konnte jetzt wieder sein kleines Leben mit Rückhalt leben. Bei den Kindern ist natürlich eine besondere Situation da, die das mal erlebt haben, weggegeben worden zu sein oder aus der Familie entnommen worden zu sein. Da ist eine große Unsicherheit. Und wir haben das lange gemerkt an unseren Kindern, dass es eine Arbeit kostet, diese Unsicherheit zu überwinden. Dass sie sich wirklich zu Hause wissen, dass sie sich wirklich angenommen wissen, dass sie wirklich verortet sind mit ihrer ganzen Existenz. Und das konnte sehr schnell bei diesen Kindern und kann sehr schnell bei diesen Kindern auch verunsichert werden. Aber das Wort, was wir damals gesagt haben, an ihn gerichtet haben, das hat so eine tiefe Veränderung gebracht. Und ich glaube, dass der Stevie das heute an keiner Stelle mehr bezweifelt, weil er uns schon manche Gelegenheiten gegeben hat, das auch zu beweisen, dass wir zu ihm stehen. Ja, Gott spricht, ich lasse dich nicht fallen und ich verlasse dich nicht. Ich weiß nicht, wie oft Gott das schon in dein Leben hineingesprochen hat, wie oft das schon ganz nah an uns herangekommen ist, in Situationen, wo wir sicherlich durch unser Tun und durch das, was da an Auswirkungen war, so tief verunsichert waren. Und dann spricht Gott das in unsere Situation hinein. Ich lasse dich nicht fallen und ich verlasse dich nicht. Und ich habe das ganz oft gemerkt, nicht nur diese Worte, an vielen, vielen anderen Worten, dass das ein tragender Grund ist, dass das sofort in meiner inneren Situation etwas verändert hat, dass ich wieder ganz anders leben konnte. Und wir merken das ja, wie wichtig das ist in unserem Leben, dass wir sichere Punkte haben, dass wir ein sicheres Fundament haben, dass wir Orte, Umstände haben, wo wir wirklich uns festmachen können mit unserer ganzen Existenz, weil wir immer wieder verunsichert werden in unserer Lebenssituation. Ich lese uns diesen Text, den ich gerade zitiert habe, im größeren Zusammenhang. Und ihr habt es vielleicht schon mitgekriegt oder gedacht, das steht in Josua 1. Ich lese die Verse 1 bis 9. Übrigens, das hört der Josua da nicht zum ersten Mal, das, was ihm Gott sagt, sondern in 5. Mose 31 wird das beschrieben, wie Mose Josua als sein Nachfolger eingesetzt hat. Und viele dieser Dinge, die Gott dem Josua da sagt, wurden ihm vorher schon von Mose gesagt. Also sogar eine Wiederholung. Und ich denke, auch das kennen wir, wie nötig das ist, dass Gottes Wort, dass Gottes Wahrheit, dass Gottes Zuspruch immer wieder wiederholt wird in unsere Lebenssituation hinein. Der Text ist sicherlich einer der bekanntesten Berufungsgeschichten und einer der bekanntesten Ermutigungstexte. Manche dieser Verse tauchen auf vielen Geburtstagskarten auf und die haben wir dann auch gelesen. Und wenn es den richtigen Augenblick erwischt hat, haben wir auch gemerkt, dass dieses Wort ein richtiger Ankersgrund ist, in dem wir unser Leben festmachen können. Hier heißt es: Nach dem Tod Moses, des Knechtes des Herrn, sagte der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener Mose: Mein Knecht Mose ist gestorben, so mache dich nun auf und zieh über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Kindern Israel, gegeben habe. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Von der Wüste an und bis zu diesem Libanon, bis an den großen Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter, bis an das große Meer in Richtung Westen, soll euer Gebiet sein. Es soll dir dein Leben lang niemand widerstehen. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Sei getrost und unverzagt. Du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ich ihnen geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Sei nun getrost und ganz unverzagt, indem du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst überall, wohin du gehst. Lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern betrachte es Tag und Nacht, damit du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst weise handeln. Siehe, ich habe dir geboten, getrost und unverzagt zu sein. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Wir können die Predigt, denke ich, überschreiben mit: Wie ermutigend, wie ermutigt und wie motiviert Gott. Wenn wir so einen Text lesen, dann denke ich immer, Gott spricht ja nicht einfach so ins Blaue hinein, sondern er spricht sehr gezielt in die Situation hinein, in der wir uns jetzt befinden. Diese Worte, die da anklingen, die haben ein Gegenüber. Die haben ein Gegenüber in der Person des Josuas, in seinem Empfinden, in seinem Denken, in seinen Umständen in diesem Augenblick. Genau in diese Situation hinein. Und wie gesagt, nicht zum ersten Mal spricht Gott Worte der Verheißung, Worte der Ermutigung, gibt er eine Perspektive, was er tun will, und gibt er Zuspruch für die Befindlichkeit, mit der Mensch, der beauftragt wird, zu tun hat. Das schleppen wir oft mit uns rum. Wir kriegen einen Auftrag mit Verheißung, und dann kommt ja alles das zum Tragen, was in uns ist. Unsere Persönlichkeit wirkt dann auf einmal hinein. Ich kenne mich von früher her, und da gibt es eine deutliche Wandlung im Laufe meines Lebens. Früher, wenn irgendwo ein Auftrag gekommen ist in mein Leben hinein, eine Aufgabe, dann war die erste Reaktion: super. Und ich habe mich für den absolut richtig und geeigneten Menschen gehalten, für diese Aufgabe, schon als Christ, nicht in der Zeit davor. Und das hat sich massiv geändert. Das hat sich massiv geändert. Früher hätte ich erstmal so eine Verheißung nicht gebraucht, aber was früher auch schon war, wenn es dann konkret wurde, wenn ich dann genau davor war, da kannte ich auf einmal auch Fluchtgedanken. Wenn ich mir so bewusst geworden bin, was das für eine Herausforderung ist, habe ich auf einmal in mir selber nicht mehr die Ermöglichung gesehen. Dann habe ich auf einmal realisiert, dass das den Rahmen sprengt. Und eigentlich ist das ganz wichtig. Ab diesem Augenblick ist man nämlich erst offen, dass Gott das, was er durch uns tun will und wie er durch uns wirken will, ist das erst möglich. Diese offene Tür musste er oft schaffen. Früher sicherlich manches Mal dadurch, dass er an die Grenzen geführt hat und dadurch wir das gelernt haben, nicht mit so einer Selbstgewissheit in Dinge hineinzugehen, sondern mit Gottes Gewissheit. Ja, wir können bestimmt zu der Ermutigung, die Gott schenkt, auch viel persönlich beitragen jetzt an Zeugnissen, an Erfahrungen. Wir sind sicherlich alle schon in vielfältiger Weise von Gott ermutigt worden. Und ich habe das immer wieder in Predigten gesagt, Ermutigung ist nicht so ein einmaliges Geschehen, so einmal im Jahr brauche ich Ermutigung, so das Segenswort in der Silvesternacht und dann habe ich Grund genug und Inhalt genug und Stärke genug, da klammere ich mich fest. Also ich merke, dass ich heute für mein Leben in dem ganzen Spektrum ganz, ganz viel Ermutigung brauche. Ich brauche ganz oft den Zuspruch Gottes. Manchmal im Detail für eine Situation, manchmal grundsätzlicher, viel breiter. Wir brauchen motivierende Erfahrungen, wir brauchen motivierenden Zuspruch, jeder. Josua hatte hier nicht etwa eine Nullpunktsituation im Blick auf seine Geschichte mit Gott. Er war an der Seite Mose mit Führungsaufgaben vertraut. Das war eine gesunde Entwicklung vorher schon gewesen. Das war schon Lernfeld. Und in verschiedenen Herausforderungen war zum Beispiel seine Tapferkeit deutlich geworden. Sein Handeln war von Gottvertrauen geprägt. Und er galt schon als Ermutiger. Auch das ist wieder wichtig, dass wir das sehen. Das ist durchaus jemand, den Gott gebrauchen konnte. Das ist durchaus jemand, durch den Gott wirken konnte. Das ist durchaus jemand, der schon ein ganzes Paket Erfahrungen hat, wie sehr man sich auf Gott verlassen kann. Und trotzdem gibt es hier die doppelte Ermutigung durch Verheißung und durch Zuspruch Gottes für seinen neuen Weg. Josua war ein gestandener und bewährter Mann. Und darum muss es einen Grund geben, denke ich, warum Gott ausgerechnet ihm so stark Mut machen muss und ihm allein dreimal sagt, sei getrost und unversagt oder sei stark und fest. Besonders in Vers 9 ist hier ein Hinweis auf das, was im Augenblick innerlich in Josua vor sich geht, wenn Gott ihm sagt, wörtlich, erschrick nicht und sei nicht niedergeschlagen. Luther hat das übersetzt mit, lasse dir nicht grauen und entsetze dich nicht. Erschrick nicht und sei nicht niedergeschlagen. Das Bild, das man gerne von sich abgibt, ist ja, egal was kommt, ich stehe wie eine Eiche. Egal was für eine Herausforderung da sind, ich bin der gewachsen. Egal welche Nöte gerade mein Leben betreffen, egal durch welche Tiefe ich gerade gehen muss, ich wanke nicht, ich schwanke nicht, ich stehe. Möchte ich auch gerne. Und irgendwie arbeitet man vielleicht sogar daran, dass das Bild steht. Aber das entspricht doch nicht meiner inneren Wirklichkeit. Das entspricht doch oft nicht der inneren Wirklichkeit. Und der Josua, den Gott durch und durch kennt, auf dessen auch Erfahrung er aufbaut, der ist auch deswegen Führer des Volkes geworden, weil er eine Lerngeschichte hinter sich hatte, in der er sich bewährt hat, ist gleichzeitig jemand, der diese Empfindungen kennt. Erschrecken und niedergeschlagen sein, verzagt sein, angstvoll sein. Und ich denke, das ist eine ganz klare, diese wenigen Worte, die da über seine Befindlichkeit gesagt werden, eine ganz klare Zustandsbeschreibung in dem Augenblick. Und Gottes Absicht ist, diese innere Situation des Josua zu überwinden, zu verändern, dem Josua zu helfen, anders zu fühlen, anders zu denken und dann anders gottgemäß zu handeln. Und die zentrale Aussage, mit der das passiert ist, ich verlasse dich nicht. Das heißt doch, auf mich kannst du dich verlassen. Ich stehe zu dir. Das sagt Gott ihm in seiner Situation. Auf mich kannst du dich verlassen. Jetzt kommt eine neue Aufgabe. Jetzt sind Herausforderungen in deinem Leben da. Das können neue Wege sein. Das können Aufgaben sein. Das kann aber auch die Bewältigung sein von Dingen, die man so ohne weiteres nicht verändern kann, die schwer sind, die einem an die Substanz gehen, die einen Schmerzen bereiten. In die Situation hinein sagt Gott das. Ich verlasse dich nicht. Ich bin da. Ich stehe zu dir. Gott sagt uns das sogar in unserem Versagen. Dann steht er zu uns in Christus am Kreuz. Dann steht er zu uns, indem er uns wieder hineinnimmt in das Leben aus der Auferstehung Jesu Christi, aus seiner Gegenwart. Er steht zu uns, indem er uns gerade in unsere Schwachheit hinein, in unserem Grenzen hinein zusagt, dass er uns seinen Geist gibt, den Geist der Kraft, den Geist der Ermutigung. Und ich finde das so gut. Und ich denke, ganz viele von uns haben natürlich ihr ganz bestimmtes Außenleben, aber sind durch das, wie Gott ihnen begegnet sind, ist ganz ehrlich geworden. Immer ehrlicher geworden mit ihrer wirklichen Situation in ihren Gedanken, mit ihrer wirklichen Situation in ihrem Herzen, mit ihrer wirklichen Situation des Glaubens. Jürgen hat ja auch ein klein bisschen Einblick gegeben in diesen Aspekt. Da ganz ehrlich geworden. Ganz ehrlich geworden, indem sie Gott genau gegenüber das zum Ausdruck bringen, ihre Bedürftigkeit ist. Der Josua sollte in die Fußstapfen des Mose treten. Gottes Geschichte mit Israel sollte weitergehen. Und ich denke, er empfand die Fußstapfen des Mose als zu groß. Wenn so eine Aufgabe auf einen zukommt, das kann man sicherlich so beschreiben, ganz ehrlich, zuerst schmeichelt einem das vielleicht, ne? Du kriegst eine große Aufgabe. Dir wird viel anvertraut. Du hast eine besondere Stellung. Du kriegst einen Status, der über den anderen steht und die anderen überragt. Das ist ja auch die eine Seite dieser neuen Wegführung, oder? Aber es ist nur die eine Seite. Gleichzeitig, wenn man realistisch ist, gleichzeitig, wenn man ein bisschen die Vorgeschichte auch schon hatte, weiß man, hey, jetzt kann ich mich nicht mehr in die zweite Reihe stellen hinter dem Mose und sagen, Mose war's, mach mal, du bist der Boss, du bist der, der von Gott dazu berufen worden ist. Ich bin sozusagen nur ausführendes Organ. Ich kann immer sagen, Mose hat mir das gesagt und ich sollte das machen und ich kann mich da immer hinter jemand anders stellen. Auf einmal stehst du da vor Gott in der vollen Verantwortung. Wenn uns Gott was anvertraut, nimmt er uns mit hinein in die Verantwortung für das, was er uns anvertraut. Vor ihm lag eine gewaltige Aufgabe. Bislang hatte sich Mose mit dem recht schwierigen und sturen Volk abgemüht. Es kommt noch dazu, ne? Auch das weiß er ja. Er weiß, was er da vor sich hat an Aufgabe. Auch die Klientel, mit der er zu tun hatte, die kennt er. Auf Josuas Schultern ruht jetzt die Verantwortung für das ganze Volk. Kennen wir ja, ne? Wir können Aufgaben von verschiedenen Seiten betrachten. Wir können sie von der Ehre her betrachten, die uns das bringt. Wir können sie von der Last her betrachten, die uns das bringt. Und jeder, der in solchen Aufgaben ist, weiß das, dass es unterschiedliche Ausschläge gibt auf der Waage. Wenn es gut läuft, stellt man sich gerne hin und sagt, meine Gemeinde. Wenn es nicht gut läuft, Reinholdsgemeinde. Nee, so nicht. So einfach haben wir das Spiel nie betrieben. Die Aufgabe nie angegangen. Mose ist tot und Josua ist an der Reihe. In Vers 2 heißt es, mein Knecht Mose ist gestorben. So mach dich nun auf und nimm das verheißene Land ein. Kann man schnell lesen. Aber wenn man an diesem Punkt stehen bleibt, wenn man mal das nachempfinden möchte, was da sich so abgespielt hat, und an diesem Punkt stehen bleibt, dann denke ich, merken wir alle, was da in einem vorgehen kann. Was da für eine Gegensätzlichkeit, Breite, Vielfalt von Gedanken in einem auftauchen. Was da an Gefühlen in einem sich ereignen kann. Von, dass man sich geschmeichelt fühlt bis nie und nimmer. Und man macht sich ganz klein, man ist wieder einen Augenblick später innerlich groß. Und damit lässt Gott einen nicht alleine. Mit diesem Auf und Ab, das aus uns herauskommt. Damit lässt uns Gott nicht alleine. Nicht mit dem Gedanken, ich kann nicht, aber auch nicht mit dem Gedanken, ich bin der richtige Mann. Beides spricht Gott konkret an in unserem Leben. Und an beidem arbeitet er, damit wir zu einer Haltung des Vertrauens finden. Dass wir das aus Glauben leben, was er uns an Aufgabe und Verantwortung gibt. Familie, Beruf, Gemeinde. Unsere ganz eigenen Lebensumstände, das im Glauben leben, angebunden, vertrauend an Gott angebunden. Wer sich auf den Weg Gottes macht, der erlebt, wie Verheißungen sich erfüllen. Aber das Folgende sollten wir auch nie verschweigen. Denn es dann geht es nicht nur um relaxen Betriebsausflug, es geht nie nur um Einkaufsbummel an einem sonnigen Tag, es geht nicht um Eroberung des verheißenen Landes mit Pauken und Trompeten, es geht um Kampf und Widerstand. Das ist auch ein ganz vitaler Wunsch sicherlich in uns allen, gerade wenn wir in Aufgaben hineintreten, die Gott uns anvertraut. Dann haben wir diesen Wunsch, dass das super vorwärts geht, dass das geschmeidig, ganz stark, ganz unangefochten sich entwickelt. Aber manche Sache entwickelt sich nicht unangefochten. Manche Sache wächst nicht, ohne dass Widerstand da ist. Aus verschiedensten Gründen. Nicht, weil Gott ein Spielchen mit uns machen will, sondern weil wir hier in einer gefallenen Welt leben und immer auch mit unserer ganzen Existenz, auch als Gemeindeexistenz, immer noch davon betroffen sind, von dieser Aspekten der gefallenen Welt, von dieser Unvollkommenheit auch von jedem Einzelnen von uns. Es geht auch um Kampf und Widerstand. Es geht um Verantwortung und Fürsorge. Es geht darum, aufzustehen und auch wieder neu aufzustehen. Wem so viel aufgetragen ist, der steht zuerst einmal vor einem riesigen Berg der Herausforderungen. Und ich kann da das noch gut nachempfinden bei mir, so innere Befindlichkeiten angesichts von Bergen. Also der Berg jetzt als Synonym und nicht jetzt die Urlaubsreise in Allgäu oder in die Schweiz oder so, sondern innere Befindlichkeit, Lebensumstände. Es gab Berge vor uns, da habe ich gedacht, super, die nimmst du jetzt unter die Füße. Und was ist? Alle Dinge müssen zum Besten mitwirken. Die Probleme müssen dir jetzt dienen. An den Problemen wirst du wachsen. Ganz optimistisch, ganz motiviert. Je steiler der Berg, je höher der Berg, umso besser. Ich gehe nachher am Ende stark und gewachsen daraus hervor. Solche Befindlichkeiten kenne ich bei mir. Ich kenne aber auch Zeiten, wo ich gesagt habe, Herr, lieber eine hügelige Landschaft. Das Saarland reicht. Weil man gemerkt hat, dieser lange Aufstieg, auch auf sanftere Hügel, ne, geht ganz schön in die Beine, oder? Geht ganz schön in die Beine. Das ist ganz wechselseitig. Und heute, muss ich sagen, ganz ehrlich, heute wünsche ich mir lieber ein flaches Terrain oft. Schöne, saftige Weiden, ist ja doch ein biblisches Bild. Schön am Wasser gelagert, gar nicht weit, dass du dich sozusagen fast liegend erfrischen kannst. Und das ereignet sich fast nie. Es ereignet sich fast nie. Gott hat es zugelassen. Es gehört zu Gottes Weg für uns. Das sage ich jetzt persönlich, dass eine Menge Lasten da sind. Und es gehört eine Menge, allein aus der persönlichen Beziehung zwischen Gott und mir, eine Menge Gemeinschaft mit Gott dazu, da trotz dieser Lasten zu stehen und nicht sich wegzudücken und wegzulaufen. Ja, Fakt ist, dass ich gewisse Umstände immer wieder als Berg erlebe und dann gar nicht ohne Gott diesen Berg hochkomme und es gar nicht erst versuche. Gott kennt die Herausforderungen, die uns begegnen, und Gott kennt uns, unsere Bedürftigkeit. Und Gott kennt seine eigene Macht und seine Ziele. Und diese drei Dinge, die bringt der Geist Gottes zusammen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das müssen wir zulassen, dass Gott das zusammenbringt. Gott kennt unsere Bedürftigkeit. Die müssen wir manchmal erst erkennen als Wachstumsprozess, als Lernprozess unserer Bedürftigkeit. Gott kennt seine eigene Macht. Das braucht ihm keiner zu erzählen. Da hat er auch nur die Definition für und die Begriffe für. Wir haben ja nur Andeutungen. Wir können ja Gott immer nur ganz klein buchstabieren. Nie angemessen eigentlich über ihn reden. Gott kennt sich selbst, seine eigene Macht, und Gott kennt seine Ziele. Das, was er mit uns, durch uns, in uns aber auch hervorbringen möchte. Er, der Heilige Geist, lenkt den Blick, das Empfinden, die Gedanken des Josua in eine bestimmte Richtung. In dem Moment war das zwingend notwendig. Aber die Richtung kann er auch nur anstoßen, die Richtung auf Gottes Möglichkeiten zu gucken, wenn er ganz ehrlich sich zugesteht, was jetzt in seinem Denken, was jetzt in seinem Empfinden im Moment den Ausschlag gibt. Dann kann Gott eigentlich erst in die richtige Richtung lenken. Wenn wir unseren Glauben aus Sprüche bestehen lassen, aus großen Worten, wenn wir über unsere Wirklichkeit Phrasen verbreiten, schöne, fromme, tolle Phrasen, dann kann Gott unseren Blick nicht auf seine Möglichkeiten lenken. In der Situation empfängst du keine Verheißung. Du empfängst Verheißung mit ihrer Wirksamkeit in dem Augenblick, wo du deine eigene Bedürftigkeit erkennst und dich dazu stellst. Weg von der Kurzsichtigkeit, die wir immer wieder haben, hin auf die weite Perspektive Gottes. Die weite Perspektive Gottes. Wir kennen das, dass das im Wort Gottes immer wieder mal so thematisiert wird, als ganz wichtiger Aspekt, einen Blick zu verändern, die Blickrichtung zu verändern, etwas anderes wahrzunehmen. Und dafür hat uns Gott seinen Geist geschenkt. Dafür hat uns Gott die Augen geöffnet. Das können wir sehen. Wir können Gottes Realität sehen. Wir können bis ins Herz Gottes gucken. Wir dürfen im Allerheiligen, da wo Gott ist, zu Hause sein. Und diese Blickrichtung, diese Blickänderung passiert auch nur da, vor dem Angesicht Gottes. Aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Oder wir sehen auch an anderen Stellen, wie ihnen das ganz deutlich gesagt wird: In der Welt habt ihr Angst. Das hat ihr Blick in die Welt ergeben. Da hat man Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Blickänderung. Oder geht hin in alle Welt. Aber vorher wird ihnen gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und auf einmal sehen wir, aus welcher Dimension wir diesen Auftrag kriegen. Dass der von vornherein mit der Dimension Gottes absolut verbunden ist, unser Auftrag. Umdenken, Erneuerung des Denkens. Das ist grundsätzlich etwas, was zu unserem Christsein gehört. Verändert euch durch Erneuerung eures Denkens. Und das, was immer wieder mit Buße übersetzt wird, das Wort im Neuen Testament, auch was Jesus sagt, tut Buße, das steht Metanoia. Umkehr, Umdenken steht da. Neues ist das Denken. Denkt anders. Und ich merke, dass das so im Detail meines Lebens wichtig ist. So anzufangen mit dem Denken, wie Gott denkt. Und das kann ich nur, wenn ich ihn kenne. Das kann ich nur, wenn ich mit der Offenbarung seines Denkens umgehe, mit seinem Wort. Hier wird das auch gesagt. Lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Mund. Als ganz, ganz wesentlicher Faktor, da kannst du von Gott her denken, in den Umständen, in denen du bist. Im Anspruch, aber besonders auch in der Verheißung, auch im Zuspruch. Und deswegen sind so Dinge wie stille Zeit, Gebet, Gemeinschaft, Zeugnisse hören und eine gute Biografie lesen, wo Menschen mit Gott erleben, also sich damit zu nähren, ganz wichtige Dinge. Ist so ein Teil der Hygiene, die der Jürgen auch angedeutet hat. Mit was beschäftige ich mich? Mit was beschäftige ich mich? Ich denke, Gott ist der Erfinder der kognitiven Therapie. Umdenken. Mit neuen Fakten denken lernen. Oder ein Fachwort, kontrafaktisch denken, das ist Glauben. Und dazu lädt uns Gott ein und das wirkt er in uns. In Vers 5b steht, wie ich mit Mose gewesen bin. Und dann könnte man jetzt was hinzufügen, darf man natürlich nicht beim Wort Gottes, aber ich sage es trotzdem mal, wie ich mit Mose gewesen bin, das hast du ja miterlebt. So will ich auch mit dir sein. Auch mit dir. Und das ist das Zeugnis zum Beispiel. Ich erlebe das, wie Gott wirkt im Leben eines anderen Menschen, wenn er Gottes Wirken bezeugt. Da können wir uns unheimlich viel Ermutigung mitgeben. Ganz kann viel Auferbauung geben, wenn wir das bezeugen, wie wir Christus erleben, wie wir Gottes Wirken erleben. Und wenn wir dann vielleicht einmal denken, Herr, der hat jetzt was erzählt von deiner Treue. Warum soll ich dann Angst haben in meiner Situation, wo ich ähnlich an eine Grenze gekommen bin wie der? Wie ich mit Mose gewesen bin, das sagt Gott ja, der sagt sozusagen damit, erinnere dich doch mal, guck das ganz genau an. Was hast du da festgestellt? Was hast du an Mose über mich gelernt? Ne? Ist das das, was die Aussage beinhaltet? Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein, zu dir sein. Ich lasse dich nicht fallen und ich verlasse dich nicht. Ich predige das jetzt nur, aber ich denke, dass das Gott in unser eigenes Herz unmittelbar sagen möchte. Josua war kein selbstgefälliger Held, trotz seiner starken Vorgeschichte, sondern ein Mensch, der um seine Begrenzungen wusste. Solche Leute beruft Gott. Warum? Weil Gott keine selbstgefälligen Helden gebrauchen kann, führen kann. Die würden nämlich immer darauf gucken, ob dieses Nimbus ihrer Person dadurch bestätigt wird, durch das, was sie tun. Und ich kann das sagen, ich finde das ein starkes Zeugnis der Liebe Gottes, wie bereit er ist, sich mit all unserer inneren Befindlichkeit auseinanderzusetzen, wie liebevoll er uns das beibringt, wo wir veränderungsbedürftig sind, wie liebevoll er uns umgestaltet in das Ebenbild Christi. Gott macht das ganz wunderbar mit einer wirklich beständigen Langstreckenliebe, mit ganz viel Geduld, aber auch mit ganz, ganz, ganz konkreten Reden. Manche Menschen haben schon die Wahrheit über mein Leben, die Wahrheit über meine Person gesagt, aus einer Erkenntnis, die jetzt der Augenblick ihnen gebracht hat. Und sowas müssen wir uns manchmal auch sagen. Manchmal legt uns Gott das ja auch aufs Herz, jemanden zu korrigieren, nicht nur zu ermutigen, auch zu korrigieren. Das ist richtig. Aber ich habe für mich festgestellt, keiner macht das so präzise, so in die Tiefe und so klar wie Gott selbst in der Beziehung zwischen ihm und mir. Keiner. Klar, Gott kennt mich. Vollkommen. Aber ich liebe das. Ich habe mich auch gegen manches Reden Gottes gewehrt, aber ich liebe das letztendlich, die Präzision des aufdeckenden Handels Gottes. Ich liebe das. Es zeigt mir seine Liebe. Es gibt bei Gott nicht nur den Auftrag, zu dem er beruft, sondern immer auch die Verheißung, die Zusage, die aus der menschlich berechtigten Einschätzung und Angst herausführt. Und diese Zusagen Gottes sind konkret auf die Herausforderung deines, meines Lebens bezogen. Und diese Zusagen Gottes sind keine suggestiven Motivationsmantras, alles wird gut und wird schon wieder, oder so ein Kerl wie du, den kann doch nichts umhauen, sondern verbindliche Zusagen mit einer Grundlage im präzisen Wissen über den Zustand meines Herzens, meines Denkens und meines Fühlens. Und die Zusagen Gottes, das ist ganz, ganz wichtig, sind Selbstverpflichtungserklärungen Gottes. In 6b steht zum Beispiel, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Selbstverpflichtungserklärung Gottes, seine Verheißungen und auch seine Berufungen. Nehmen wir mal den Vers 3 und 4 noch, da steht: Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Von der Wüste an und diesem Libanon bis an den großen Sturm Euphrat, das ganze Land der Hethiter, bis an das große Meer in Richtung Westen soll euer Gebiet sein. Auch wieder die gleiche Situation. Das hört sich toll an. Du hast so ein kleines Ländchen, so Liechtenstein. Was haben die schon zu melden? Wann kommen die meine Nachrichten? Wenn sie ein Skandälchen haben, ne? Wer ist ständig in den Nachrichten? USA, boah, Russland. Ich hätte bei der UdSSR gesagt, wäre ich glatt durchgefallen bei jeder Prüfung. Russland, wow, China, alles große Nummern. Und diese Länder haben so ein Selbstverständnis, ne? So wieder Weltmacht zu sein. Und das mag der Ami nicht, wenn der Russe das auch möchte und so weiter und so fort. Alles Mögliche gibt es da. Und jetzt sitzt du da in so einem kleinen Wüstenkaff und kriegst so eine Verheißung: Das Land gebe ich euch, worauf ihr eure Füße stellen werdet. Und auch das Land der Hethiter. Boah, Großes vertraut mir Gott an. Was werden wir sein eines Tages? Was bin ich? Hey, was kann ich erzählen? Irgendwo. Über das, was durch uns geworden sind. Wir sind die Powergemeinde, wir wachsen, wir gedeihen, wir sind was weiß ich. Aber Josua war ein Mensch. Und ein Mensch kann eins ganz schlecht sich vollkommen zunageln, dass nichts an seinen Kopf rankommt, nichts an sein Gehirn, nichts an seine Empfindungen. Der Josua, wenn der das Wort Hethiter hörte, dann konnte der noch was anderes denken. Dann konnte er nämlich denken, die Hethiter, nachdem er vielleicht zuerst gesagt hat, toll, so viel Land, so ein schönes Reich für unser Volk. Ich denke, Josua hat vor seinem inneren Auge zwar ein weites Land gesehen, aber auch als erfahrener Kämpfer die Schlachten, die Kämpfe, die Strapazen, die äußeren und inneren Widerstände. Und, das ist ganz entscheidend, wenn man in den Kampf zieht, ne? Die Macht der Hethiter, schwer befestigte Städte, so werden sie beschrieben. Kampferprobte Soldaten und nicht alle nur so Knüppeltypen, die da gerade mal irgendwo nur vor ihren Schafen so den starken Macker machen konnten. Und das waren schon Leute, die hatten Waffen aus Eisen. Die waren schon so weit, dass sie schon Eisen schmelzen konnten und daraus Waffen herstellen konnten. Die waren schon über Steinschleudern drüber. Die waren schon weiter. Und der David hatte den Uriah als Ratgeber, der war Hethiter. Warum? Weil er ein erfolgreicher Soldat, weil der Herr mit ihm war, ja. Aber der David hat ihn ausgesucht, weil er jemand war, der Strategie konnte, der Waffentechnik beherrschte, der Organisation konnte und der mutig war. Wenn die Hethiter hörten, also wenn ein Israelit das Wort Hethiter gehört hat, dann waren die meistens ganz schnell wieder auf Teppichniveau. Wenn wir strategisch denken, jetzt als Militär, wenn ich ein Land erobern soll, dann muss ich mindestens so und so viel Übermacht haben über die anderen, um die zu besiegen. Wenn ich eine hochgerüstete Armee überwinden will, dann muss ich bessere Waffen haben als die. Wenn ich Stadtmauern einnehme, dann muss ich technologischen Vorsprung haben vor ihren Bauwerken, vor ihren Sicherheitsmaßnahmen. Ist so, ne? Maginot-Linie, da gehen wir außen rum. Direkt wäre man nicht durchgekommen. Und das weiß der Josua. Das ist bei uns auch so. Wenn wir ein Stichwort hören, Auftrag, Weg, irgendwas, dann wissen wir, was passieren kann. Und dann jetzt einen Weg nicht so als die erste große Aufgabe, die er kriegt, jetzt so mach mal, guck mal, organisier mal einen Betriebsausflug für die Israeliten, sondern du trittst in die Fußstapfen des Mose. Das geht weiter, die Landnahme. Und es wird noch schwieriger, noch viel mehr Auseinandersetzungen. Das ist alles in seinem Kopf. Und was ist noch in seinem Kopf und in seinem Herzen? Der Durchzug durchs Rote Meer. Der Auszug aus Ägypten, war jetzt falsch rum, aber egal. Erst Auszug und dann Durchzug so. Schon manche Auseinandersetzung, schon die großen Taten Gottes erlebt. Und kennt ihr nicht genau diese Situation in uns, wenn wir irgendwo vor Aufgaben stehen? Wir haben die Geschichte mit Gott und wir haben die irdisch wahrnehmbare Wirklichkeit. Manchmal verlangt Gott was gänzlich Gegensätzliches, noch ohne das Material der guten Erfahrung. Der Petrus kriegt den Auftrag, fahr hinaus, Fisch zu fangen. Kann er, war sein Beruf, hat vollkommen Techniken beherrscht, die man damals beherrschen konnte, absolute Ahnung in diesem Metier und kriegt den Auftrag, auszuziehen, Fische zu fangen in einer Situation, wo man genau weiß, dass man um die Zeit keine Fische fängt. Der Petrus kriegt den Auftrag, komm heraus aus dem Boot und geh auf dem Wasser. Nicht so eine große Sache wie die Landnahme. Die Landnahme war ein langer Weg mit vielen Herausforderungen. So eine Herausforderung Gottes, mach das. Merken wir, ne? Etwas, das gegen unsere bisherigen Erfahrungen verstößt, kann das sogar mal sein. Und sie haben gelernt, auf dein Wort hin will ich es wagen. Es hat immer wieder damit zu tun, mit der absoluten Verlässlichkeit Gottes in seinen Verheißungen, in seinen Zusagen, in seinen Beauftragungen. Aber der Josua hat die Geschichte ja noch nicht gekannt. Der hat das jetzt vor Augen. Und wenn er das so sieht, die Macht der Hethiter, was ich da aufgezählt habe, dann ist man ganz schnell bescheiden, vielleicht sogar mehr als zurückhaltend, vielleicht sogar ängstlich. Und das kann man mal machen. Man kann mal die Bibel lesen unter der Fragestellung, wie ist Gott mit den Ängsten seiner Leute umgegangen? Ist interessant, wie viel Bibeltext dazu uns zur Verfügung steht. Wie ist Gott mit der Ängstlichkeit, aus welchen Gründen auch immer, seiner Leute umgegangen? Sie hat sie immer gebraucht, diesen Zustand unseres Denkens, diesen Zustand unserer Existenz, ängstlich sein, immer gebraucht, um das mit Zuspruch, mit Ermutigung, mit Wirkungen zu überwinden. Darum braucht er den Zuspruch, der Josua. Gottes Sichtweise ist das, der Zuspruch. Gottes Sichtweise. Ich habe euch das Land bereits gegeben, steht da. Es soll dir niemand widerstehen. Gottes Wort muss die realen Bilder in uns, die realen Gedanken, die realen Gefühle oft neutralisieren, damit sie nicht die Grundlage unseres Verhaltens, unseres Tuns werden. Er braucht offene Augen für die geistliche Realität, damit die menschliche Realität, das, was so bestimmend ist in unserem Denken und Fühlen, abgelöst wird, entthront wird. Erneuertes Denken. Gott wird bei ihm sein. Gott wird bei ihm sein. Das ist der Schlüssel. Und es ist eine häufige Herausforderung, dieses Erneuern des Denkens. Und wir sind so daran gewöhnt, menschlich zu denken. Auf unserer horizontalen Ebene mit unseren Gedanken, Lösungen, Vorstellungen zu denken und damit auch zu handeln. Wir müssen lernen, Gott zu vertrauen, Gott etwas zuzutrauen. Und dafür tut Gott alles, dass wir das lernen können. Bei seinen Jüngern heißt es, wenn ein Wunder geschehen war und sie das erlebt haben, er hat damit seine Herrlichkeit offenbart, damit sie glauben können. Gott gebraucht nicht nur die Erkenntnis, sondern auch die Erfahrung. Die brauchen wir auch, der Vertrauenswürdigkeit Gottes. Aus der Geschichte wissen wir, Gott hat an und durch Josua seine Zusagen, seine Selbstverpflichtungserklärung erfüllt. Das ist zur Geschichte geworden. Das ist richtig Geschichte geworden. Die Geschichte Josuas mit Gott wirkt bis heute nach. Diese Verheißung und ihre Erfüllung damals an dem Josua und dem Volk Israel werden auch für uns Worte des Zuspruchs. Gott lässt uns nicht fallen. Gott verlässt dich nicht. Und wir sehen, dass sein Wort ist voll dieser Zusagen, die gerade diese Kernfrage berühren. Seiner Gegenwart, der Dazugehörigkeit. Fallen lassen oder verlassen werden, so etwas tun sich Menschen an. Und so etwas erleben Menschen auch. Gott hat eine andere Art, weil er ein anderes Wesen hat. Er trifft Entscheidungen und dann steht er auch vollkommen dazu. Als es dem Stephen das damals sagte, dass wir zu ihm stehen werden, dass wir immer zu ihm stehen werden, dann habe ich das schon mit einer gewissen Lebenserfahrung gesagt. Es war nicht blauäugig, weil wir hatten ja schon ein paar Kinder groß und haben das schon gelebt mit dem, was vorher gewesen ist. Das hat uns Gott immer wieder ermöglicht, auch in mancher schwierigen Phase. Gott nimmt sich eines Menschen an und weiß absolut, was er tut, in allen Konsequenzen. Er weiß, wie schnell Angst lahmlegen kann. Er weiß, wie schnell Verantwortung bedrückt. Er weiß, wie schnell uns Aufgaben zu schwer erscheinen. Er weiß, dass spezifische Aufgaben und Berufungen uns zeigen, dass er uns gebrauchen will, aber auch, wie schnell bei uns Gefühle kippen können. Und wir uns verlassen fühlen. Wir kennen das von Männern Gottes. Herr, ich bin der Einzige, der übergeblieben ist. Abgesehen davon, dass man das ganz schön arrogant und überheblich finden kann, wenn einer so denkt. Das war aber jetzt mal ganz offen ausgesprochen. Herr, ich bin der Einzige Übergebliebene. So betet der Prophet vorwurfsvoll. Elia hat das so ausgedrückt, aber Gott richtet ihn auf und ermutigt ihn durch Zusagen und Taten. Er hatte gerade einen Sieg Gottes erlebt, eigentlich ermutigt, eigentlich gestärkt, und dann kamen ein paar Widerstände und ruckzuck war der Durchhänger da. Ich bin allein. Bei Josua ging es darum, stark und entschlossen zu sein. Das heißt, das war das Bild, was er nach außen abgegeben hat und gelebt hat. Das hatte aber seinen Ausgangspunkt in Gottes Handeln. Und er hat nicht jedes Mal ein Schild dran gemacht. Ich war vorher so durch mit allen Erwartungen. Das hat er vor Gott gelebt. Wir dürfen das auch offen leben miteinander in der Gemeinde. Ich denke, keiner muss da die Überheblichkeit haben zu sagen, ich brauche das nicht. Zuspruch, Ermutigung, ich brauche das nicht in meiner Bedürftigkeit. Sondern wir dürfen uns auch mal unsere Bedürftigkeit zeigen. Aber dann kann es an anderen Stellen genauso sein, dass etwas anderes sichtbar wird, nachdem Gott uns begegnet ist. Stärke und entschlossen sein. Das braucht er, um der Landnahme voranzukommen, voranzugehen. Und auch um Stärke und Festigkeit im Umgang, in den Anwendungen von Gottes Wort her genährt. Das soll sichtbar werden, dass uns das auch wirklich stark macht. Gott hat ihn für diese Aufgabe freigesetzt, fähig gemacht. Und das ist ein dynamischer Prozess. Josua hatte dann Gottes Zusagen vertraut. Und für uns gilt auch die Beauftragung Gottes und die Verbindlichkeit im Umgang mit seinem Wort. Und die Zusagen Gottes stellen uns auch auf absolut sicheren Grund und machen dazu fähig, dass wir uns darauf verlassen können und dass Gott durch uns wirkt. Und dieses Ich lasse dich nicht fallen und ich verlasse dich nicht, das möchte ich erbitten, dass Gott das ganz aktuell in jedem von uns ganz stark zum Klingen bringt, uns wieder mutig macht, aufzustehen und unsere Aufgaben, die er uns schon anvertraut hat, anzupacken und bereit zu sein, auch für neue Wege, neue Herausforderungen. Amen.